ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Auch zu dieser Folge herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. In diesem Podcast thematisieren wir den Ukraine-Krieg, vornehmlich die militärischen Aspekte und die politischen Bemühungen, diesen Krieg zu beenden. Aber auch angrenzende militärische, militärpolitische Themen haben bei uns Platz und wir beantworten immer wieder Fragen von Hörerinnen und Hörern, tun das alles zusammen mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler, aus Hamburg zugeschaltet heute. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Heute schlagen wir mal einen größeren Bogen, einen, der mindestens 4 Jahre umfasst, denn vor 4 Jahren hat ja Russland die Ukraine überfallen, seitdem tobt dieser Krieg. Wir versuchen uns mal an einer kleinen Bilanz, die natürlich aufgrund der begrenzten Zeit, die wir haben, nicht umfassend sein kann. Wir wollen auch mal schauen, wie sich dieser Krieg gewandelt hat, inwieweit er auch die Vorstellungen von Krieg, Kriegführung im Westen geändert hat. Und hinten raus schauen wir mal, wie viel Zeit wir dann vielleicht noch oder auch zwischendurch haben, um dem ein oder anderen Höreranliegen nachzugehen. Aufzeichnungszeit für diese Folge ist Mittwoch, 25. Februar. Es ist jetzt 14 Uhr. Zu hören das Ganze dann auf jeden Fall in der ARD Audiothek. Eine Sache vorweg, die mir wirklich wichtig ist. Vor knapp 2 Wochen hatte ich wieder mal Besuch hier im Funkhaus in Leipzig. Bastian Feigl war nun schon zum 2. Mal da. Im Podcast haben wir ja schon öfter gehört. Zur Erinnerung, Bastian Feigl ist Notarzt, Unfallchirurg, der auch schon in der Ukraine war, hinter der Frontlinie, um verwundeten ukrainischen Soldaten zu helfen und die Ärzte und Sanitäter dort bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Er wird demnächst ein weiteres Mal für ein paar Wochen dort sein. Er wollte aber unbedingt vorher bei uns etwas vorbeibringen. Denn durch die Bekanntheit im Podcast konnte er ein Netzwerk, auch ein Spendennetzwerk aufbauen, das wirklich in Größenordnungen, die er sich vorher nicht vorstellen konnte, medizinische Hilfsgüter in die Ukraine bringt. Das kommt vielen Einheiten, Truppenteilen entlang der Frontlinie zugute. Und deswegen haben 2 ukrainische Flaggen eine Reise entlang der Frontlinie gemacht, auf denen viele derer unterschrieben haben, die Hilfe über dieses Netzwerk von Bastian Feigl erhalten haben. Und diese Fahnen hat er mir als kleines Dankeschön übergeben. Eine für Sie, Herr Bühler, eine für die Redaktion. Sie wissen das schon, Herr Bühler, ich habe Ihnen auch schon ein Foto von der Übergabe zukommen lassen. Die Fahne schicke ich Ihnen dann demnächst zu. Aber mir war es wichtig, das auch mal öffentlich zu machen, wie groß die Dankbarkeit ist in der Ukraine für Spenden vieler Art. Und Sie erinnern sich auch, dass wir Marie-Jolien Köster und Marc Zoller hier im Podcast zu Gast hatten, unter anderem, und zwar einen Tag vor Heiligabend. Die beiden betreiben auch ein Hilfsprojekt für die Ukraine. For Ukraine heißt es. Unter anderem sammeln sie Geld für winterfeste Schlafsäcke. Die Resonanz nach unserer Sendung war wohl auch ziemlich groß. Es sind eine Menge Schlafsäcke zusammengekommen. Die beiden haben uns auch Fotos geschickt von Ukrainern und Ukrainerinnen, wie sie dankbar diese Schlafsäcke im Arm halten. Und Melanie und Markus Gras, die ja bei uns auch öfter zu Gast sind im Podcast, die schicken mir auch alle Nase lang von ihren Touren in die Ukraine Fotos. Also auch hier kann ein solcher Podcast zumindest ein bisschen helfen, nicht nur mit Informationen, Diskussionen. Wir müssen mal schauen. Ich würde natürlich die Fotos gerne quasi auch weiterreichen an unsere Hörerinnen und Hörer. Leider können wir nicht einfach in die Shownotes so ein paar Bilder einstellen. Wir müssen da einen anderen Weg finden, werden wir sicher auch. Aber ich würde sagen, wir warten damit mal noch, bis Bastian Feigl wieder unversehrt aus der Ukraine zurückgekommen ist und drücken ganz fest die Daumen dafür, dass das auch passiert und dass er möglichst vielen Menschen dort helfen kann. Dankeschön auf jeden Fall schon mal von uns.
Ja, dem Dank schließe ich mich natürlich an, Herr Feigl, Frau Gras, Herr Gras, Frau Köster, Herr Zoller. Und natürlich auch vielen Dank an alle unsere Hörerinnen und Hörer, die diese Projekte unterstützt haben. Und gleichzeitig auch, weil wir ja nicht alle Hilfsorganisationen bei uns in den Podcast mit aufnehmen können, großen Dank an viele andere Organisationen, die in Deutschland sich engagieren für die Ukraine. Sie haben es verdient. Das Leid dieser Menschen, das kommt leider viel, viel zu kurz, auch bei uns im Podcast aufgrund der vielen Informationen. Aber das erinnert uns immer wieder, dass Hilfe dort wirklich herzlich aufgenommen wird. Und ganz herzliches Dankeschön an alle.
Okay, dann kommen wir zum eigentlichen Thema heute. 4 Jahre Ukraine-Krieg, 4. Jahrestag des Überfalls der Russen auf die Ukraine seit 2023, würde ich mal sagen, also mittlerweile fast 3 Jahre, ist aus diesem anfänglichen Bewegungskrieg eine Art Stellungskrieg geworden. Was meinen Sie, Herr Bühler, wie lange kann man das noch durchhalten auf beiden Seiten?
Also wir beide haben ja seit Beginn der umfassenden Invasion der Ukraine hier im Podcast immer wieder davon gesprochen, dass dieser Krieg ein langer sein wird, auch wenn es zwischendurch möglicherweise eine Zeit des Nichtkrieges, aber auch des Nichtfriedens geben könnte. Eine solche Waffenpause hat es aber leider nicht gegeben, bis heute nicht. Die Frage, die sich nach 4 Jahren Krieg für mich zuerst stellt, ist, können die Ukrainer das noch lange durchhalten? Und da ist meine Antwort darauf, ja, sie werden das noch lange durchhalten. Warum? Weil sie keine bessere Alternative sehen. So, glaube ich, muss man die Antwort geben. Die zweite Frage ist, können wir, die Unterstützer der Ukraine, das trotz des auch für viele Amerikaner beschämenden Ausfalls von Unterstützungsleistungen der US-Regierung, die es noch lange durchhalten. Und da lautet meine Antwort ja, weil wir es müssen und angesichts unserer Wirtschaftskraft auch leisten können. Man lässt ein angegriffenes Volk in Europa nicht im Stich. Und zweitens würde sich die Sicherheitslage in Europa für uns nicht etwa verbessern, sondern erheblich verschlechtern, wenn wir es nicht täten. Noch liegt die Ukraine wie ein Bollwerk zwischen dem revisionistischen und neoimperialistischen Russland und uns im westlichen Europa. Dies würde sich ganz sicher ändern, wenn wir die Ukraine im Stich ließen. Und die dritte Frage lautet, wie lange kann Russland das noch durchhalten? Russland hat erhebliche wirtschaftliche und finanzielle Probleme, auch zunehmende militärische Probleme, auch Personalprobleme mittlerweile, je länger der Krieg dauert, unter anderem wegen der Überdehnung der eigenen Fähigkeiten. Auf der einen Seite die Durchführung des Krieges, auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig die Hochrüstung der Armee gegen eine angebliche Bedrohung durch die NATO.
Man könnte ja vermuten, dass ein solcher Stellungskrieg für die Ukraine durchaus auch Vorteile hat. Also wenn man in dem Zusammenhang überhaupt von Vorteilen sprechen kann. Und abgesehen davon, dass man ihr natürlich sicher wünschen würde, sie müsste nicht nur verteidigen, sondern könnte ihr Land auch in größerem Umfang zurückholen, militärisch und politisch.
Also ein Stellungskrieg hat zunächst für beide nur Nachteile. Alles, was sich nicht bewegt, wird abgenutzt über die Zeit. Keine der beiden Seiten würde einen Krieg so führen, wenn sie es anders könnten. Nicht die Russen als Angreifer und nicht die Ukrainer als Verteidiger. Aber wenn man überhaupt von Vorteilen reden kann, und so verstehe ich sie, dann liegen sie auf Seiten der Ukrainer. Sie haben immerhin erreicht, dass sie die Freiheit und die Souveränität ihres Landes, den Fortbestand ihrer Demokratie erhalten konnten. Hatten die Russen anfänglich bereits knapp 30% der Ukrainer besetzt, waren es Ende 2022 nur noch 18%. Heute besetzen sie knapp 20%. Das ist ein Erfolg der Ukrainer, militärisch und gesamtstaatlich gesehen. Militärisch zurückholen, das sehe ich zurzeit nicht. Da bestand Ende 2022, Anfang 2023 eine Chance, wenn man die Ukraine von Anfang an mit den notwendigen Waffen unterstützt hätte. Die Frage der besetzten Gebiete sollte man in Waffenstillstandsverhandlungen völkerrechtlich offen halten. Hier braucht die Ukraine politisch unsere Unterstützung und nicht vermeintlich gute Ratschläge aus dem Weißen Haus. Die Ukraine müsse sich jetzt bewegen.
Wir haben ja schon oft besprochen, dass Sie dachten, wir sitzen uns ein paar Mal gegenüber hier oder sind zueinander geschaltet, checken dann die Lage im Krieg gegen die Ukraine und dann ist der Krieg auch irgendwie zu Ende. Jetzt machen wir das schon fast 4 Jahre, über 300 Folgen dazu. Herr Bühler, auch ich weiß, wenn es schwer ist, ne, 4 Jahre Krieg kurz zusammenzufassen, will ich Sie trotzdem mal fragen. Also welche Punkte waren denn für Sie wichtig? Welche fanden Sie entscheidend? Welche Kämpfe, welche Eroberungen oder Rückzüge, welche Geheimdienstoperationen? Und was muss passieren, damit der Krieg aufhört? Es kann ja nicht ewig so weitergehen.
Also zunächst hätte der Krieg gar nicht geführt werden dürfen, denke ich. Wir haben im Westen die Signale Putins nicht gehört oder mindestens seit dem Überfall auf Georgien 2008 falsch eingeschätzt. Es war ein Fehler, nach der Annexion der Krim und dem Beginn des Krieges im Donbass 2014 nur unzureichende Konsequenzen zu ziehen und sich noch dazu von Energielieferungen Russlands abhängig zu machen. Es war ein Fehler, auf die Vereinbarungen von Minsk zu vertrauen und der Ukraine keine Waffen zur Selbstverteidigung zu liefern. Letzteres ist ja entgegen manch gegensätzlicher Auffassung nicht geschehen. Ich habe neulich erst gelesen, dass die USA die Ukraine hochgerüstet hätten. Das stimmt nicht. Die Ukraine hat den Angriff Russlands vor 4 Jahren selbst gestoppt und dann teilweise zurückgeschlagen. Das hat sie 2022 mit ihren alten, noch aus Sowjetzeiten stammenden Waffensystemen und ein paar türkischen Drohnen vom Typ Bayraktar, Sie erinnern sich, selbst gemacht, zugegeben mit Unterstützung durch strategische Fehleinschätzungen und Fehlentscheidungen des Kreml. Von dieser anfänglichen Niederlage konnte sich Russland bis Mitte 2023 nicht erholen. Im Gegenteil, es musste auch die Gebiete westlich des Dnipro mit der Großstadt Cherson aufgeben. In dieser Schwächephase der Russen hätte die Ukraine weitreichende Waffen, Kampfpanzer, Schützenpanzer, Artillerie gebraucht. Aber Entscheidungen dazu wurden zu spät. Wenn man die Kampfpanzer ansieht, erst Anfang 2023 getroffen. Entscheidungen zu weitreichenden Waffen gab es erst im Mai 2023. Lieferungen waren dann langsam und wirkten sich auf die auch von den Amerikanern herbeigeredete Offensive in der Ukraine nicht mehr aus. Ich habe das noch im Ohr, als der amerikanische Verteidigungsminister Austin sagte, ja, im Krieg kann man nie genug haben. Wegen der in der Zwischenzeit schwer befestigten Verteidigungsstellung der Russen in der Südukraine, der verantwortliche General hieß Sergei Sorowikin, scheiterte die ukrainische Offensive schließlich. Dann gab es 2024, 2025 die beiden Jahre, in denen die russische Armee die Initiative hatte und sie rückte langsam, aber sicher nach Westen vor, 50, 60 Kilometer langsam, weil in dieser Zeit die Drohnentechnologie und ihre Nutzung von der Ukraine immer weiter vorangetrieben wurde. Heute stellt sie 3 Millionen Stück pro Jahr von diesen kleinen Drohnen her, Tendenz steigend. Allerdings folgte Russland auf dem Fuße und zog teilweise und zeitweise vorbei, insbesondere mit glasfasergelenkten Drohnen. Und so bildete sich insbesondere im Jahr 2025 dann ein Korridor zwischen den beiden Armeen entlang der Frontlinie, der bis heute durch die Drohnen beherrscht wird und in den Bewegungen nur in Kleingruppen von Soldaten oder bei schlechtem Wetter möglich sind oder nach großer Vorbereitung. So ist die Lage in den Jahren, so sehe ich das. Fortsetzen kann man das mit dem Seekrieg, den die Ukraine bereits zum großen Teil gewonnen hat auf dem Schwarzen Meer, ohne selbst eine Marine zu haben. Fortsetzen könnte man das jetzt mit den gegenseitigen Luftangriffen. Aber ich lasse es mal bei dem kurzen Überblick auf den Boden. Insgesamt kann man heute sagen, dass Russland bisher, also nach 4 Jahren Krieg, keines seiner politisch-strategischen Ziele erreicht hat und zurzeit auch keine Anzeichen bestehen, dass sie diese in nächster Zeit durch militärische Operationen erreichen kann. Im Gegenteil, wesentliche politische, strategische Faktoren haben sich verschlechtert. objektiv verschlechtert. Finnland und Schweden sind durch Putins Krieg NATO-Mitglieder geworden. Russland hat Verbündete verloren. Zuerst Syrien und damit den Mittelmeerstützpunkt, dann jetzt Venezuela. Russland ist erstmals in der Geschichte Juniorpartner Chinas und von seinem Wohlwollen politisch, wirtschaftlich und was Dual-Use-Produkte angeht, auch militärisch abhängig. Russland muss sich auf nahezu weltweit geächtete Regime im Iran, in Nordkorea abstützen. Indien ist dabei, sich abzuwenden. Bei den zentralasiatischen Staaten und bei den Kaukasus-Staaten bröckelt die vormalige Partnerschaft oder Bündnistreue. Nicht nur in Armenien. Die Ukraine, der sogenannte Bruderstaat, ist heute besser gerüstet als je zuvor gegen eine Bedrohung durch Russland und wahrscheinlich für lange Zeit kein Bruderstaat mehr. Auf jeden Fall, solange Russland durch das Putin-Regime regiert wird. Ob mit oder ohne NATO-Beitritt, ist die Ukraine aus russischer Sicht an den Westen, an Demokratie und an westliche Werte verloren. Wenn man das so betrachtet und die Lage an den russischen Kriegszielen misst, dann hat Russland den Krieg mit Stand von heute politisch, strategisch bereits verloren.
Und ich nehme mir vor, eine solche Frage nie wieder einzuleiten mit der Bitte, sie kurz zu beantworten. Aber ich weiß ja, dass es schwer ist oder eigentlich...
4 Jahre.
Ja, ich weiß, dass es schwer ist oder gar nicht geht. Ich kann mich an diese Bilder vom 24. Februar und den Tagen danach ja auch erinnern. 24. Februar 2022. Die russische Armee, die schickte erst Raketen Richtung Kiew, rückte dann mit großen Verbänden, mit Panzern, Artillerie in die Ukraine ein. Jetzt haben Sie vorhin von einem Korridor gesprochen, der mittlerweile sozusagen das Geschehen beherrscht. Korridor, in dem die Drohnen das Geschehen beherrschen, das meine ich so. Heißt das jetzt, dass uns diese 4 Jahre Krieg in der Ukraine gelehrt haben, dass nun Panzer langsam doch aufs Abstellgleis fahren oder gefahren werden müssen?
Nein. Also schauen Sie, es ist noch keine 4 Jahre her, gerade mal gut 2 Jahre. Da verglichen manche den Krieg in der Ukraine mit dem Ersten Weltkrieg und seinem starren Stellungskrieg, seinem massenhaften Einsatz von Artillerie. Im vergangenen Jahr haben wir auf russischer Seite die Wiederentdeckung der Kavallerie gesehen, also kleine Trupps von Soldaten, die auf Pferden und Eseln den von Drohnen beherrschten Frontkorridor überwinden wollten. Kleine Trupps auch auf Motorrädern und Fahrrädern. Jetzt sehen wir seit etwa 2 Jahren den massenweisen Einsatz von kleinen Drohnen an der Front. Das ist nur ein Teil einer technologischen Zeitenwende, auch im Militär. Die künstliche Intelligenz gehört dazu, die Verarbeitung von immer größeren Datenmengen, die immer weitergehende Vernetzung. Dazu gehören Roboter, dazu gehören autonome und teilautonome Systeme, Lasertechnik, die Nutzung des Weltraums und einiges mehr. Das heißt, wir werden künftig in allen Bereichen, auf allen Plattformen, ob Kampfpanzer, ob auf einem Schiff oder auf Flugzeugen, solche Technologien finden. Mit Drohnen allein können sie keinen Krieg gewinnen. Deshalb ist der Ausdruck Drohnenwall ja so falsch. Als ob man ein Land mit einem Drohnenwall verteidigen könnte. Im Übrigen wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis auch gegen die Bedrohung durch die kleinen Drohnen und Drohnenschwärme Gegenmittel gefunden und realisiert werden. Das ist ja bereits im vollen Gange. Dennoch, auch wenn sie realisiert sind, werden Drohnen und allgemein unbemannte Systeme nicht weggehen. Sie werden in und auf dem Wasser, auf dem Land und in der Luft ein Mittel des Militärs bleiben.
Natürlich gibt es nicht nur an der Front Versuche, einen Sieg, einen taktischen Sieg oder operativen Sieg zu erringen, sondern auch mit den Mitteln der Sanktionen. Russland ist ja von vielen Sanktionen betroffen, von den USA, von der Europäischen Union. Der letzte Versuch von neuen EU-Sanktionen, ich glaube das 20. Paket mittlerweile, ist in dieser Woche allerdings am Veto Ungarns gescheitert, unterstützt dann durch die Slowakei. Nun gibt es aber immer wieder Berichte, dass die Sanktionen wirken, nur eben nicht schnell genug. Wie schätzen Sie das ein? Sie haben ja vorhin andeutungsweise zur Lage Russlands schon ein bisschen was gesagt.
Also zunächst eine Bemerkung vielleicht zu Ungarn und Slowakei. Sie sind nach ihrem EU-Beitritt zu vergleichsweise blühenden Ländern geworden, mit einem auch vergleichsweise für die Region hohen Lebensstandard. Die Ungarn haben jetzt im April die Chance, in den Wahlen den europafeindlichen Kurs ihrer Regierung zu korrigieren. Bei den Slowaken dauert es noch eine Weile, aber auch dann könnte man das dort ändern. Das ist so meine Auffassung zu den beiden Staaten und deren Regierungen im Augenblick. Zu den Sanktionen. Also wenn man die wirtschaftlichen Eckwerte in Russland ansieht, dann wirken sie schon. Also hohe Inflation, gleichzeitig sehr hoher Leitzins der Zentralbank, der war mal 20%, jetzt ist er 17%. Das heißt, Finanzierung von Privaten oder von Firmen, die sind so gut wie nicht möglich. Geringes Wachstum von 0-1%. Aber bei der Rüstungsindustrie hat man weiterhin größere Wachstumsquoten. Das bedeutet, dass die Zivilbetriebe sich eindeutig in einer Rezession befinden. Arbeitskräftemangel kommt dazu bei Zivilbetrieben. Also das sieht alles nicht gut aus. Aber ich glaube schon, dass die Sanktionen wirken. In jedem Fall die persönlichen Sanktionen für Politiker, Teile des Putin-Regimes und die Oligarchen. Ich glaube auch, dass die Sanktionen im Finanzwesen, ohne dass ich das selbst so im Einzelnen einschätzen kann, weil ich da einfach nicht der Fachmann dafür bin, aber ich glaube schon, dass die wirken. Alleine der Ausschluss der Masse der russischen Banken vom SWIFT-System kann ich mir vorstellen, dass das schon eine deutliche Beeinträchtigung ist. Auch die Möglichkeiten der Kreditaufnahme international dürfte eingeschränkt sein. Die größten Ergebnisse der Sanktionen sieht man wohl bei Öl und Gas. Die Einnahmen sind in den letzten Jahren eingebrochen. Russland muss billig verkaufen. Indien hat die Ölexporte aus Russland um die Hälfte reduziert, jetzt in den letzten Wochen. Vielleicht haben wir zu hohe Erwartungen gehabt an die Sanktionen, vielleicht auch ich. Vielleicht sind die Erwartungen auch von EU-Repräsentanten als zu hoch gesetzt worden. Aber nochmals, ich glaube, dass sie wirken, aber eben langsam. Die Umgehungsmöglichkeiten sind nach wie vor ganz offensichtlich zu groß. Insgesamt führen die Sanktionen und ihre Wirkung heute nicht dazu, dass Putin von seinem Krieg ablassen wird.
Und weil wir gerade beim Wirtschaftlichen sind und damit natürlich auch beim Geld, wissen Sie, wie teuer dieser Krieg eigentlich aktuell ist? Also allein der Wiederaufbau der Ukraine, gibt es ja Schätzungen, wurde in den vergangenen Tagen so auf knapp 600 Milliarden US-Dollar geschätzt. Aber das sind ja nun die Zahlen für die Zeit danach. Wie sieht es denn mit den Zahlen bis jetzt aus?
Also die Kosten des Wiederaufbaus, die kommen aus der Weltbank, aus der EU und den Vereinten Nationen. Und sie basieren auf dem Bestand der territorialen Integrität. Sie gelten also für die Ukraine insgesamt, auch für die besetzten Gebiete. Das, glaube ich, muss man berücksichtigen bei dieser Zahl von knapp 600 Milliarden US-Dollar. Die Kosten des Krieges selbst, ja, da gibt es eine ganze Reihe von Zahlen, die da im Umlauf sind. Also ich will nur mal eine wiedergeben, die hat in diesem Jahr, Anfang des Jahres, Andriy Natov genannt, das ist der Chef des ukrainischen Generalstabs. Er sprach von 150 Millionen Euro pro Tag, die dieser Krieg kostet, nur für die Armee. Und das beziffert sich dann irgendwo auf einen monatlichen Betrag von 4,5 Milliarden. Also sind Riesensummen, die für diesen Krieg ausgegeben werden müssen. Das ist wahrscheinlich der teuerste Krieg, den es jemals gegeben hat.
Die Kämpfe gehen immer weiter, aber daneben gibt es ja nun auch seit Jahren Versuche, einen Waffenstillstand oder gar einen Frieden auszuhandeln. Schon in den ersten Wochen gab es ja Gespräche von beiden Seiten. Die Versuche sind aber immer wieder gescheitert. Zuletzt das Treffen in Genf, was den Friedensschluss, einen Waffenstillstand betrifft. Da sprachen Russen und Ukrainer zwar von guten Gesprächen, Fortschritte hat es aber nicht gegeben. Was fehlt denn aus Ihrer Sicht, um solche Gespräche voranzubringen? Man könnte meinen, natürlich ist ja erstmal die Einsicht Russlands nicht gewinnen zu können, aber die ist ja nicht da.
Ja, es wäre tatsächlich das Beste, wenn diese Einsicht da wäre. Ich kann mir vorstellen, dass diese Einsicht bei einigen vorhanden ist in Russland, auch bei der russischen Intelligenz. Aber solange Putin mit seinem Unterdrückungssystem an der Macht ist, regt sich keiner. Ich erinnere noch die Begründung Putins vor dem Nationalen Sicherheitsrat, warum er diese spezielle Operation gestartet hat. Ich glaube, es war einen Tag nach Beginn. Das hat keine Begeisterung hervorgerufen. Das konnte man den fassungslosen Gesichtern, jedenfalls mir ging es so, auch ablesen. Also, dass sich da was ändert, darauf ist vorerst nicht zu setzen, glaube ich. Ich halte die ursprüngliche Idee eines sofortigen Waffenstillstands für zielführender, als gleich eine große, umfassende Friedenslösung anzustreben. Das war ja auch die erste Idee der Trump-Administration vor einem Jahr. Dem hat sich Zelensky dann nach einigem Druck angeschlossen. Aber aus Moskau kam dann ein Jet. Man müsse erst eine Vereinbarung über die grundlegenden Probleme treffen, die Root Causes, wie sie es im Englischen nennen. Und dann könnte ein Waffenstillstand vereinbart werden. Sie drehen das also praktisch um. Seither hat Trump diese Linie übernommen, die aber bekanntlich zu nichts führt, weil auch die Root Causes jedenfalls öffentlich immer unterschiedlich interpretiert werden und immer noch eins draufgelegt wird. Nehmen wir mal die Territorien. Mal ist es der besetzte Donbass, mal ist es der Donbass insgesamt mit Rückzug der Ukraine, mal ist es das sogenannte Neurussland, also einschließlich der Gebiete um Cherson und der Region Odessa und Mykolaiv. Das ist ja das, was Lavrov ständig wiederholt, immerhin der Außenminister Russlands. Dazu kommt, dass ein wertvoller Verhandlungstrumpf aus meiner Sicht bereits vor den Verhandlungen leichtfertig und öffentlich aus der Hand gegeben wurde, die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Ein schwerer Verhandlungsfehler, der mit den Gesprächen beauftragten Geschäftsleute Witkow und Kushner. Da hätte man was einfordern können, wenn man schon einen solchen Trumpf aus der Hand gibt. Aus den letzten Verhandlungen in Genf sickerte durch, dass ein Thema in einer der Untergruppen intensiv von Fachleuten diskutiert wurde. Und das sind Modalitäten eines Waffenstillstands gewesen. Es wäre verfrüht, wenn man jetzt annehme, dass diese ursprüngliche Idee nun wieder auflebt. Aber immerhin hat man über dieses komplexe und komplizierte Thema gesprochen. Und vielleicht kann man die Gesprächsergebnisse dann später nochmal verwenden.
Und wenn wir bei den USA mal noch bleiben, klar, mit Größenwahn, mit Narzissmus und Arroganz kann man natürlich so einen Krieg auch nicht beenden. Und damit sind wir bei Donald Trump. Der tönte zu Beginn seiner Amtszeit, er würde den Krieg binnen 24 Stunden beenden können. Jetzt mal abgesehen davon, dass den Worten eigentlich hoffentlich niemand glaubte, wurde auch Trump ja mittlerweile eines Besseren belehrt. Und wir müssen ja auch in dieser Bilanz 4 Jahre Überfall auf die Ukraine erwähnen, dass der größte Unterstützer der Ukraine, die USA, sich immer mehr finanziell und auch mit Waffenlieferungen aus dem Geschehen zurückziehen. Also man muss ja sagen, der einst größte Unterstützer. Was bleibt denn da von dieser Entwicklung? Die Europäer können diese Lücke ja schlecht füllen, auch wenn sie es eigentlich müssten.
Also wenn man die Militärhilfe ansieht, die ja ganz gut dokumentiert wird vom Kieler Institut für Weltwirtschaft, dann lag die in den vergangenen Jahren immer so zwischen 30 und 40 Milliarden pro Jahr, also durchschnittlich 34 Milliarden Euro. Davon haben die Amerikaner bis 2024 jeweils etwa die Hälfte gegeben. Alle anderen Länder Europas, EU und andere und die Unterstützerstaaten weltweit, also Kanada, Australien zum Beispiel, die andere Hälfte. 2025 ist dieser Betrag fast allein durch die anderen in Anführungsstrichen getragen worden. Der Betrag durch die USA ist auf fast null gesunken. Also da kann man eigentlich drei Dinge ablesen daran, wie viel die USA eigentlich bisher gegeben haben, bis einschließlich 2024. Zweitens, wie berechtigt die Auffassung mancher Amerikaner ist, die Europäer oder die erweiterten Europäer, wenn man jetzt die anderen westlich gesinnten Staaten dazu nimmt, wie wenig die Europäer bisher gemacht haben. Und drittens, und das sage ich nochmal und nehme die gleiche Vokabel wieder, wie beschämend es jetzt ist, wenn sie sich jetzt ganz zurückziehen, die Amerikaner, die meine ich. Sie lassen sich jetzt sogar die amerikanischen Waffen, die NATO unter dem sogenannten Pearl-Programm in den USA für die Ukraine kaufen, bezahlen. Und zwar mit Aufschlag, mit logistischer Begründung, warum der Aufschlag notwendig ist. Also da muss ich wirklich sagen, dafür habe ich kein Verständnis, dass die Amerikaner nicht als die weltweit führende Volkswirtschaft nicht zu ihrer globalen Verantwortung auch steht, sondern nur America first denkt.
Okay, dann bei diesem Thema zum Schluss eine Frage noch, Herr Bühler. Ich weiß, es ist spekulativ, aber was meinen Sie? Sprechen wir in einem Jahr dann weiterhin über den Krieg in der Ukraine, den Krieg gegen die Ukraine, oder nehmen wir vielleicht Waffenstillstandsverträge, Friedensverträge auseinander? Wie ist Ihre Prognose?
Also wir haben einige Mitarbeiter, die ich im Ministerium hatte, zu meinem Abschied eine Glaskugel geschenkt. Diese Glaskugel habe ich jetzt hier in Hamburg nicht mit, die könnte ich jetzt gebrauchen. Aber ich schaue mal drei Szenarien kurz an, also wirklich nur ganz kurz, Herr Deisinger. Das erste Szenario ist, der Krieg geht auch im fünften Jahr weiter. Und ich fürchte, dieses Szenario ist das Wahrscheinlichste. Das zweite Szenario: die Europäer lassen in ihrer Unterstützung nach und oder die Trump-Administration zwingen die Ukraine zu Kompromissen, die einem Diktatfrieden gleichkommen. Dies ist hoffentlich unwahrscheinlich, weil es letztlich eine Niederlage der Ukraine wäre. Putin würde durch seinen Erfolg gestärkt und könnte seine Politik fortsetzen, die er bisher betrieben hat. Das ist gleichzeitig auch das riskanteste Szenario, weil Europa, aber auch die USA Sicherheitsgarantien geben müssten, die dann aber auch wirksam sind am Ende, wenn es dann doch zu einem Bruch des Waffenstillstands kommt. Und das kann sehr schnell dazu führen, dass Europa und die USA in den Krieg hineingezogen werden. Deshalb sage ich, das ist das riskanteste Szenario. Es gibt ein drittes Szenario, das ist das Szenario des gerechten und nachhaltigen Friedens, der von vielen ja auch von mir gefordert wird. Das ist das beste Szenario. Leider ist es aber auch der unwahrscheinlichste Fall, mindestens solange Putin an der Macht ist. Putin braucht den Krieg, er braucht den Kriegserfolg, mindestens für sein politisches Überleben. Also unterm Strich denke ich, es läuft auf das Szenario 1 hinaus. Der Krieg geht auch im fünften Jahr weiter.
Okay, dann dies soweit zum vierten Jahrestag des Überfalls Russlands auf die Ukraine, soweit zum Thema 4 Jahre Ukraine-Krieg, über den wir hier im Podcast ja nun auch schon seit fast 4 Jahren sprechen. Nehmen wir uns mal noch Zeit für ein, zwei Fragen von Hörerinnen und Hörern, Herr Bühler. Den Anfang macht Marc Philipp Kost aus Bad Nauheim. Der setzt beim gerade schon besprochenen Thema an und wir haben ja auch beim letzten Mal China, darum geht es ihm, schon gestreift, als es da um den Märzbesuch dort ging. Ich zitiere die Mail von Herrn Kost. Mein erster Gedanke zu Beginn des Überfalls vor 4 Jahren war, der Krieg endet, wenn China Putin Asyl anbietet. Damals war zumindest in der Öffentlichkeit noch nicht klar, dass China ein strategisches Interesse am Krieg hat. Und es gab auch noch nicht die Äußerung von Chinas Außenminister, dass China nicht will, dass Russland den Krieg verliert. China unterstützt Russland mit Technik, Waffen und finanziert durch Kauf von Öl und Gas den russischen Krieg. Allerdings hat China auch deutlich gemacht, dass es eine rote Linie beim Einsatz von Atomwaffen gibt. Also liegt der Schlüssel, den Krieg zu beenden, in China? Stimmen Sie zu? Fragezeichen, Zitat Ende.
Also bei Waffen wäre ich vorsichtig, da gibt es keine Beweise. Dual-Use-Güter ja, also die für Waffen verwendet werden können, da gibt es genügend Hinweise, da haben die Ukrainer auch in Waffen chinesische Bauteile gefunden, obwohl das immer von China abgestritten wird. Aber liegt ein Schlüssel, den Krieg zu beenden in China? Ja, dem würde ich zustimmen. Der Hauptschlüssel liegt allerdings in Moskau, aber der Zweitschlüssel in China. China hat zweifellos Einfluss auf Russland. Ob es den Einfluss auch geltend macht, außerhalb jetzt der Nuklearfrage, die wir da gestern besprochen haben, das weiß ich nicht, denn China hat natürlich mit Russland ein gemeinsames Interesse. Das ist die wirtschaftliche, gesellschaftliche, soziale Dominanz des Westens irgendwann mal brechen wollen und ein anderes System dort auf der Welt einführen nach dem chinesischen Modell. Das ist ja der Hintergrund des systemischen Konflikts zwischen Amerika und auch China. Zusätzlich natürlich die wirtschaftlichen Fragen. Also da bin ich nicht sicher, dass China da den Einfluss tatsächlich dann auch anwenden wird, den es zweifellos hat.
Jetzt die Fragen von M. Stege aus Berlin. Zitat: Es scheint ja, als stehe ein Angriff der USA auf Iran bevor. Dazu kommen hier zwei Fragen. A. Was wären mögliche Ziele? B. Könnte das im Idealfall Auswirkungen auf den Nachschub an iranischen Drohnen für Russland haben und sich somit positiv für die Ukraine auswirken? Zitat Ende.
Naja, in diesem Konflikt geht es ja um die geforderte Aufgabe der nuklearen Pläne des Irans. Das wird ja auch seit Jahren vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gefordert. Es ist allerdings heute, glaube ich, eine weitere Verhandlungsrunde geplant, also am heutigen Donnerstag. Und da muss man erst mal sehen, was da rauskommt dabei. Aber Tatsache ist, dass die Amerikaner dort schon eine gewaltige Streitmacht dort zusammengezogen haben. Was wären mögliche Ziele? Ganz sicher müsste man die Luftverteidigungsanlagen des Irans ausschalten, neutralisieren, die Abschussrampen der iranischen Lang- und Mittelstreckenraketen. Über andere Ziele mag ich tatsächlich nicht spekulieren. Die Amerikaner nehmen die Drohungen des Iran, dann mit Lang- und Mittelstreckenraketen zu antworten und den Konflikt auszuweiten, auf die Region auszuweiten, doch sehr ernst. Sie haben Truppen abgezogen in benachbarten Ländern, die dort auf Basen, beispielsweise in Bahrain oder in Doha, stationiert sind, Truppen abgezogen oder auch ausgedünnt. Ich weiß aber, dass die amerikanische Armee auf das Risiko dieser Ausweitung des Konflikts aufmerksam gemacht hat, auch Israel beispielsweise. Ja, wenn sich das iranische Regime nicht einschüchtern lassen wird, ist die Frage, was dann passiert. Wird die Armada wieder abziehen, Trumps? Wird sie einen Militärschlag auslösen, obwohl die Armee auf das Risiko einer Ausweitung des Konflikts aufmerksam gemacht hat? Ich weiß es tatsächlich nicht. So, und jetzt kommen wir auf die Frage der Auswirkung des Nachschubs für Russland. Das hat keine Auswirkungen mehr, denn die Russen bauen mittlerweile die Shahed-Drohne aus Iran nach, unter dem Namen Geran, Geran 2, Geran 5, wie sie da heißen, die Fortentwicklungen dieser ursprünglichen Shahed-Drohne. So dass es da keine weiteren Auswirkungen geben wird. Wie es um Raketen aussieht, die ja auch geliefert worden sind über das Kaspische Meer, allerdings in kleinen Stückzahlen, davon sind die Russen nicht wirklich abhängig und von daher wird es auch da keine großen Auswirkungen geben.
Dann die letzte Frage für heute. Ulrich Spohr aus Haltern am See hat uns auch geschrieben. Haltern am See, das liegt so ein bisschen auf halber Strecke auf dem Weg von Duisburg-Essen nach Münster. Zitat jetzt. Meine Frage bezieht sich auf Gleitbomben. Vor einiger Zeit waren Gleitbomben ein regelmäßiges Thema, noch häufiger als der Taurus. In letzter Zeit wird wenig über diese Bomben gesprochen. Werden diese weniger eingesetzt oder sind sie einfach sehr normal geworden? Wenn sie weniger häufig Verwendung finden, woran liegt das? Ist das ein Effekt der F-16, des Wetters oder der Angriffe in der Tiefe? Zitat Ende.
Nein, leider nicht. Gleitbomben spielen nach wie vor eine ganz große Rolle an der Front. Sie sind keine Waffe der Luftoperationen, die Herr Deisinger und ich immer wieder besprechen, also der weitreichenden Angriffe mit Drohnen, mit Raketen, mit Marschflugkörpern, sondern Gleitbomben spielen eine Rolle, wie ich schon sagte, an der Front oder unmittelbar hinter der Front auf Städte, die in unmittelbarer Nähe der Front sind, wo also auch viele Militärs untergebracht sind, viel Militärverkehr stattfindet. Dort werden nach wie vor Gleitbomben in großer Stückzahl eingesetzt von den Russen, weil sie eben alte Bomben aus Sowjetzeiten mit Steuerungssystemen und Navigationssystemen bestückt haben und sie von Entfernungen 80 Kilometer und zum Teil jetzt schon über 100 Kilometer hinweg dann die Ziele treffen können, sodass ihre Flugzeuge nicht Gefahr laufen, von der ukrainischen Flugabwehr abgeschossen zu werden. Die Ukraine auf der anderen Seite, aber auch die Russen, setzen auch Gleitbomben ein, moderne Gleitbomben, muss man dazu sagen, die nicht den Umfang dieser alten Gleitbomben haben, sondern kleiner sind, auch von der Sprengkraft kleiner, aber wesentlich präziser sind.
Okay, und damit sind wir auch durch für heute, für diese Folge. Danke, dass Sie zuhören, danke, dass Sie Fragen stellen, dass Sie uns Ihr Lob und Ihre Kritik mitteilen. Falls Sie Ähnliches loswerden möchten, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, in der nächsten Woche bin ich wieder nicht da. Diesmal sind es tatsächlich ein paar freie Tage. In den beiden Wochen Ende Januar, Anfang Februar war es ja kein Urlaub. Da hatte ich arbeitsmäßig andere Verpflichtungen. Ich will das nur mal kurz erwähnen, nicht, dass jemand denkt, ich hätte hier so wahnsinnig viel Urlaub. Nächste Woche also dann wieder Sie und Christian Erl. Und zwar am Mittwoch, 4. März.
Mittwoch.
Genau. Wir beide hören uns dann eine Woche später wieder, am 11. März. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann schönen Urlaub.
Merci.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.